Sie hören Dispot, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Am Mikrofon begrüßt Sie heute Tabea Stoffers. Und wir sprechen heute über ein Thema, das so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden zu sein scheint und trotzdem mit vielen Mythen umwoben ist, sage ich mal. Wir sprechen heute über HIV. Bei HIV hat sich in den vergangenen Jahren sehr viel getan, was die medizinischen Fortschritte angeht. Und trotzdem spürt man, dass das Schweigen in der Gesellschaft, die Vorurteile und auch die Unsicherheit bei vielen Menschen vielfach geblieben sind. Heute wollen wir über den aktuellen Stand der Versorgung sprechen, über Prävention, über das Leben mit HIV und über alles, was immer noch zu wenig gesagt wird. Ich freue mich sehr auf meine beiden Gäste, die sich aus ganz unterschiedlichen Perspektiven mit dem Thema HIV beschäftigen. Zum einen Katrin Spiekermann, sie ist Diplom-Sozialpädagogin in der Beratungsstelle zu HIV und sexuell übertragbaren Infektionen des Kreisgesundheitsamtes Siegen-Wittgenstein. Herzlich willkommen, Frau Spiekermann.
Hallo.
Und Dr. Matthias Müller, er ist unter anderem Facharzt für Innere Medizin und Infektiologie und als Oberarzt der Medizinischen Klinik 1 und in der Infektiologie im MVZ Allgemeinmedizin tätig.
Hallo.
Herzlich willkommen. Damit wir Sie so ein bisschen näher kennenlernen, beginnen wir mit einer persönlichen Frage. Wie sind Sie denn zu dem Thema HIV gekommen? War das irgendwie von klein auf geplant, ich mache mal was mit AIDS, oder war das eher doch der Zufall?
Also ich habe 2022 die Weiterbildung zum Infektiologen an der Uniklinik in Gießen absolviert und mein Ziel war, mit meiner Rückkehr das gesamte Spektrum der Infektiologie hier in Siegen anbieten zu können und dazu gehört eben auch die medizinische Versorgung von Menschen mit HIV.
Mhm. Ich habe nach der Universität in Siegen, also nach meinem Abschluss im Jugendamt des Kreises Siegen-Wittgenstein angefangen, habe dort schon Präventionsveranstaltungen mit Jugendlichen durchgeführt, unter anderem tatsächlich auch schon zum Thema Sexualaufklärung. Und nach meinem Anerkennungsjahr damals ist eine Stelle, die interessante Stelle im Gesundheitsamt frei geworden, wo ich dann angefangen habe, nämlich im Bereich der HIV-Prävention damals.
Ah ja, also ein bisschen Zufall.
Ein bisschen Zufall.
Jetzt haben wir eben schon mal von HIV und AIDS gesprochen. Ist das Gleiche? Vielleicht können Sie ein bisschen was dazu sagen, Herr Dr. Müller.
Also HIV steht für die englische Abkürzung Human Immunodeficiency Virus, also für das menschliche Immunschwächevirus. Und wie der Name schon sagt, schädigt oder zerstört das Virus bestimmte Zellen der Immunabwehr und macht den Körper anfälliger für manche Infektionskrankheiten. Und wird eine HIV-Infektion nicht behandelt, kann sie zu AIDS führen. Und AIDS steht für Acquired Immunodeficiency Syndrome und bedeutet erworbenes Immunschwächesyndrom. Menschen mit AIDS erkranken beispielsweise häufig an bestimmten Formen von Lungenentzündungen und Pilzerkrankungen. Und AIDS wurde zum ersten Mal 1981 diagnostiziert. Also es gibt da schon einen Unterschied zwischen HIV als Virus und AIDS letztlich dem Krankheitsbild.
Also man kann HIV-positiv sein, aber noch nicht an AIDS erkrankt sein.
Genau. Mhm. AIDS ist letztlich das Spätstadium einer HIV-Infektion, die unbehandelt ist.
Spielt denn HIV überhaupt noch heute eine Rolle? Also ich bin ein Kind der 80er, ich kann mich an Kampagnen Gib AIDS keine Chance erinnern. Aber so in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, muss man sagen, ist er so ein bisschen weniger sichtbar, oder?
Also die Frage bekomme ich öfter gestellt, das ist nicht das erste Mal. Und man kann sie ganz eindeutig mit Ja beantworten. Das zeigt allein schon die Neuinfektion, da kommen wir später nochmal drauf zu. Mhm. Was aber tatsächlich sich verändert hat, ist wirklich das Wort AIDS im öffentlichen Bewusstsein. Also man hat bis 2016 hatte man die Kampagne der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Gib AIDS keine Chance, da war AIDS total präsent in der Bevölkerung, in der Gesellschaft. Und 2016 wurde die Kampagne umbenannt in Liebesleben. Aufgrund der erfolgreichen HIV-Therapie wurde ein neuer Fokus gesetzt mit dem Ziel, die sexuelle Gesundheit ganzheitlich zu fördern. Und durch die Veränderung des Namens gab es auch eine Veränderung des von HIV im Bewusstsein der Gesellschaft. Mhm. Genau, aber im Endeffekt gibt es das Thema nach wie vor noch. Es ist immer noch präsent. Und neben den bundesweiten Kampagnen sind eben auch gerade regionale Präventions-, Informationsangebot und Öffentlichkeitsarbeit sehr entscheidend.
Mhm. Sie haben jetzt schon gesagt, die aktuelle Datenlage, da kommen Sie noch drauf. Wie sieht denn die aktuelle Datenlage aus?
Also weltweit sind aktuell über 40 Millionen Menschen mit HIV infiziert. In Europa leben ungefähr 2,6 Millionen Menschen mit einer HIV-Infektion. Und man muss sagen, dass sich jährlich neu weltweit 1,3 Millionen Personen neu infizieren. Mhm. In Deutschland leben nach den aktuellen Daten, die sind vor kurzem veröffentlicht worden, für 2024 97.700 Menschen mit HIV und jährlich werden ungefähr 2.300 Infektionen neu diagnostiziert. Aber 8.200 Menschen wissen überhaupt nichts von ihrer HIV-Infektion.
Mhm.
Und im Vergleich zu 2023 haben sich 2024 200 Menschen mehr mit HIV infiziert als im Vorjahr. Und das ist ein Trend, der auch in den letzten Jahren zu sehen war, dass sich pro Jahr mehr Menschen mit HIV in Deutschland infizieren wieder.
Wie kann das sein, dass so viele von ihrer Erkrankung nichts ahnen?
Zu Beginn der HIV-Epidemie war es in den 80er, 90er Jahren war es damals so, dass so die Männer, die Sex mit Männern haben oder hatten, sehr in den Fokus der Öffentlichkeit geraten sind. Das waren so die ersten Infektionen, das erste Infektionsgeschehen, was sichtbar geworden ist. Mit der Zeit war aber klar, das ist nicht ein Virus, der nur auf die Männer bezogen ist, sondern ein Virus, mit dem man sich einfach über ungeschützten Geschlechtsverkehr anstecken kann. Also das Bild, was damals im Kopf war, stimmte so einfach nicht, sondern grundsätzlich kann sich jede Person mit HIV infizieren. Aber dieses Bild hält sich seitdem sehr hartnäckig in den Köpfen der Menschen. Und wenn Menschen gerade im heterosexuellen Bereich zum Beispiel oder aus dem heterosexuellen Bereich kommen, dann sagen sie, ach, das HIV betrifft mich nicht, ich bin irgendwie nicht schwul. Und genau das ist dieses Problem, dieses stigmatisierende Bild, dass viele Menschen sich nicht einer bestimmten Risikogruppe zugehörig fühlen. Dieses Bild bei den Menschen aus dem Kopf zu bekommen oder richtig zu rücken, erfordert einfach viel Informationsarbeit und viel Öffentlichkeitsarbeit, dass eben sich jede Person mit HIV infizieren kann.
Erschwerend kommt ja auch hinzu, dass die Symptomatik auch nicht so eindeutig ist, wahrscheinlich,
genau.
Ne?
Genau.
Die Symptomatik ist relativ unspezifisch. Es kann Fieber vorkommen, Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Hautausschlag, geschwollene Lymphknoten können auftreten, Gewichtsverlust, Durchfall oder auch Husten, also Symptome wie auch bei einem grippalen Infekt. Und wenn man ein entsprechendes Risikoverhalten hatte, sollte man sich routinemäßig testen lassen, wenn Symptome auftreten. Den Test kann letztlich jeder Hausarzt auch machen. Der Test fällt nicht ins Laborbudget. Und darüber würde sich vermeiden lassen, dass Menschen mit HIV erst spät diagnostiziert werden und deshalb dann hospitalisiert oder auch intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Und ja, in seltenen Fällen sterben Menschen auch noch an einer HIV-Infektion. HIV selbst ist heute eigentlich gut behandelbar, wenn man es erkennt. Probleme machen aber zusätzliche Infektionen aufgrund der Immundefizienz. Und bei später Diagnose der Infektion erhöht sich das Risiko auch von einer Übertragung aufgrund der fehlenden Behandlung auf andere Menschen und eben das Fortschreiten der Erkrankung.
Ja, wenn Sie haben jetzt gesagt, man kann sich beim Hausarzt testen lassen, haben die Hausärzte das so auch, sag mal, auf dem Schirm oder sagen Sie, naja, da könnte man noch ein bisschen, gibt es noch Potenzial nach oben?
Teilweise. Es gibt einige, die haben es auf dem Schirm, aber es gibt sicherlich auch noch Potenzial nach oben, dass ein Test auch durch Hausärzte angeboten wird, wenn eine entsprechende Risikokonstellation vorliegt.
Ist das natürlich auch mit Scham behaftet? Vielleicht mag man auch beim Hausarzt das nicht so direkt ansprechen, zumal wenn man es nicht genau weiß, ob es denn so ist oder nicht, kann man sich auch irgendwo anonym testen lassen?
Genau, das ist kostenfrei, anonym und vertraulich im Gesundheitsamt des Kreises Siegen-Wittgenstein und in der AIDS-Hilfe Kreis Siegen-Wittgenstein möglich. Wir bieten zu unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Orten ein Beratungs- und Testangebot. zu HIV, aber auch zu weiteren sexuell übertragbaren Infektionen an. Jede Person, die für sich den Sinn sieht, sich testen zu lassen, ist willkommen. Es geht nicht nur um bestimmte Risikogruppen oder so, sondern grundsätzlich jede Person kann kommen.
Und wenn jetzt jemand positiv getestet wird, schicken Sie den dann zu Herrn Dr. Müller?
Genau, im Falle eines positiven Befundes leiten wir weiter an die niedergelassene Versorgung. Im Kreis Siegen-Wittgenstein ist Dr. Müller aktuell der einzige Arzt, der eine HIV-Therapie anbietet und auch auf oder auch weitere sexübertragbare Infektionen behandelt. Die Menschen können zusätzlich je nach Infektion auch in ihre Hausarztpraxis gehen oder in die gynäkologische, urologische oder dermatologische Praxis. Das ist immer je nach Infektion, es ist unterschiedlich und es hängt auch davon ab, wo die Menschen herkommen und wie sie selber schon in die Versorgungspraxis eingebettet sind.
Wie sieht so eine HIV-Therapie aus, Dr. Müller?
Die HIV-Therapie ist heute eigentlich relativ einfach, Gott sei Dank. HIV wird mit einer antiretroviralen Therapie behandelt, die die Vermehrung des Virus im Körper unterdrückt und das Immunsystem dadurch schützt. Und die Therapie besteht heute in der Regel aus einer Tablette, in der mehrere Wirkstoffe enthalten sind, die täglich eingenommen wird. Das war zu den Anfangszeiten von HIV völlig anders. Da war es eher so wie eine Chemotherapie in Tablettenform, die relativ komplex war, viele Tabletten zu unterschiedlichen Zeitpunkten, wo man darauf achten musste. Manche Tabletten vor dem Essen, nach dem Essen, zum Essen, das ist heute nicht mehr so. Das ist viel einfacher geworden. Und das Ziel der Therapie ist, die Viruslast so weit zu senken, dass das Virus im Blut erst gar nicht mehr nachweisbar ist. Und das bedeutet dann auch, wenn das Virus im Blut nicht mehr nachweisbar ist, dass es dann zu keiner Übertragung mehr kommen kann. Die Infektion ist heute noch nicht heilbar, aber die Lebenserwartung der therapierten Menschen, die ist heute eigentlich normal. Das, was eben problematisch bleibt in der Gesellschaft, ist die Stigmatisierung und die Diskriminierung. Und das ist eben nicht nur so in der allgemeinen Gesellschaft ein Problem, sondern auch im medizinischen Bereich.
Diese Tablette, die nehmen die Menschen dann eine Zeit lang oder ihr Leben lang? Oder?
Nee, die Therapie muss lebenslang eingenommen werden. Das ist letztlich eine Dauertherapie, zumindest nach dem heutigen Stand.
Und die wird ja als PEP-Behandlung bezeichnet, als Post- oder?
Nee, die PEP ist nochmal ein Unterschied. Das ist die reguläre HIV-Therapie.
Ja.
Die PEP ist letztlich die Postexpositionsprophylaxe. Also wenn ich ein Risiko hatte für eine Infektion, kann ich innerhalb von 72 Stunden mit der Postexpositionsprophylaxe starten, nehme dann eine HIV-Therapie für 30 Tage und reduziere damit maximal mein Risiko, dass ich mich mit HIV infiziere.
Ah ja, okay. Und so ähnlich wie die PEP klingt die PrEP?
Genau, die PrEP erfolgt aber quasi vor dem Infektionsrisiko,
ja.
Und wird im Voraus schon genommen, besteht quasi aus einer Zweidrittel-HIV-Therapie. Es gibt die Möglichkeit für Männer, die Tablette entweder regelmäßig, also täglich einzunehmen oder anders bezogen. Bei Frauen ist es etwas anders. Da muss eine kontinuierliche Einnahme erfolgen. Und darüber reduziert man eben auch das Risiko, sich mit HIV zu infizieren, aber natürlich nicht sich mit anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen zu infizieren.
Kurz noch zu dieser einen Tablette, das wollte ich noch fragen. Hat das auch Nebenwirkungen? Gibt es da Nebenwirkungen? Oder?
Prinzipiell machen die Nebenwirkungen oder können Nebenwirkungen machen, aber die heutigen Therapien sind so gut verträglich, dass die meisten keine Nebenwirkungen haben.
Also muss man keine großen
Sorge
Ängste
haben, nein.
Okay. Sind wir schon im Bereich der Prävention? Da gehört ja auch der Bereich Aufklärung dazu. Machen Sie da auch Termine in Schulen und so weiter, oder?
Wir bieten Aufklärung in verschiedenen Settings an. Das heißt, wir gehen in Schulen, in Jugendfreizeiteinrichtungen, Wohngruppen, bieten dort Veranstaltungen an zum Thema HIV und sexuell übertragbare Infektion, zum Thema sexuelle Gesundheit, Verhütung und Schutz. Es läuft als Projekt, also nicht im Vortragssetting, sondern interaktiv erfolgen diese Veranstaltungen. Wir bieten ansonsten auch Informationsveranstaltungen für Multiplikatorinnen, Multiplikatoren an, für Fachkräfte in unterschiedlichen Settings und auch im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, wenn wir Infostände in verschiedenen an verschiedenen Orten haben, dann gibt es dort auch immer Informationen zum aktuellen Behandlungsstand von HIV und gerade auch mit dem Schwerpunkt der Diskriminierung und Stigmatisierung, weil das im Endeffekt hat sich in den ganzen Jahren, seitdem man von HIV weiß, nicht verändert. Mhm. Also die Therapie, was Dr. Müller gerade sagt, ist super. Das Bild in den Köpfen hat sich nicht verändert und die Menschen haben nach wie vor Sorge, von ihrer HIV-Infektion zu erzählen, aus Angst vor Stigmatisierung. Hm. Und das nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch im medizinischen Kontext.
Spüren Sie das auch im Umgang mit den Jugendlichen? Man denkt ja immer, die neue Generation, die ist dann vielleicht da ein bisschen anders unterwegs.
Gerade ein bisschen das Gefühl, dass wir eher wieder rückschrittig unterwegs sind.
Also, okay.
Also die Entwicklung, also sind relativ stagnierend. Mhm. Und ich bin auch in landesweiten Gremien und wir tauschen uns auch dort aus, wie die Erfahrungen und Präventionsveranstaltungen sind und die sind leider eher teilweise nicht so angenehm. Wie kann man das sagen? Also wie wenn man in der Schule ist, die Reaktion der Jugendlichen ist nicht immer so angenehm, mhm, tatsächlich. Also wir sind eher rückschrittig.
Wie äußert sich diese Stigmatisierung und Diskriminierung? Was fürchten Menschen mit HIV oder müssen sie fürchten?
Sie fürchten teilweise, ihr wirklich ausgegrenzt zu werden von ihrem Freundeskreis, Bekanntenkreis, Familie, Familienkontext spielt eine große Rolle. Sie haben teilweise Angst, es ihren in den Arztpraxen zu nennen, aus Angst, keine Termine zu bekommen. Und sind Fälle bekannt, in denen Patienten, Patientinnen Termine verweigert wurden oder medizinische Dienstleistungen verweigert wurden aufgrund der HIV-Infektion. Und das ist ein ganz dickes Brett noch, was einfach zu bohren ist.
Ja, gerade im medizinischen Kontext sollte man ja davon ausgehen, dass die Kollegen es besser wissen, ne?
Eigentlich schon, ja.
Eigentlich schon. Ja. Kann man dran arbeiten, ne?
Machen wir.
Ich mache oft bei meinen Folgen, die ich mache, noch so eine Zusammenfassung am Ende mit den wichtigsten Sachen. Ich hatte mir heute überlegt, weil es eben so ein Thema ist, was so diskutiert wird und oder auch manchmal totgeschwiegen wird und viele Unwahrheiten auch so kursieren, dass ich einfach mal ein paar Behauptungen aufstelle und Sie nehmen dazu Stellung. Wir müssen das jetzt auch nicht so abwechseln, ganz streng. Wenn Sie Lust haben zu antworten, dann machen Sie das einfach. Behauptung 1. HIV ist heute in Deutschland kein Thema mehr.
Das stimmt nicht. In Deutschland leben heute fast 100.000 Leute mit einer HIV-Infektion und bleibt weiterhin ein Thema und eigentlich auch ein wichtiges Thema.
Und jedes Jahr kommen über 3.000 dazu. Behauptung 2. HIV kann beim Küssen übertragen werden.
Ganz klar falsch. Ist immer ein netter Fakt in den Präventionsveranstaltungen. Man braucht ungefähr 10 Liter Speichel am Stück. Ist total unrealistisch und nicht machbar.
Behauptung Nummer 3. Wer HIV hat, kann heute genauso alt werden wie andere Menschen.
Das ist glücklicherweise so. Mit einer konsequenten Therapie haben Menschen mit HIV die gleiche Lebenserwartung wie Nicht-Infizierte auch.
Kommen wir schon zur Behauptung Nummer 4. HIV ist heilbar.
Leider bisher nicht. Die Forschung ist weiter dabei, Heilung zu ermöglichen, ist aber bisher nicht in Aussicht. Aber es ist eben gut behandelbar und gut unter Kontrolle zu halten.
Behauptung Nummer 5. Die PrEP, also diese präventive Pille quasi, die ich vorher nehmen kann, die ist nur was für homosexuelle Männer.
Ganz klar falsch. Die ist zwar damals zugelassen worden, 2019, seit 2019 auch als Kassenleistung, aber sie ist nicht nur für homosexuelle Menschen oder Männer, sondern grundsätzlich für alle Menschen, die ein erhöhtes Infektionsrisiko haben. Und das wird auch im nächsten Jahr nochmal deutlich mehr in die Öffentlichkeit gerückt, weil es eben nicht nur die Männer haben, die ein bestimmtes Infektionsrisiko haben, sondern ja, Sexualität, das Sexualverhalten ist ja sehr verschieden und deutlich offener geworden als vor vielen Jahren noch. Und deswegen kommt sie auch für andere Menschen in Frage.
Das RKI empfiehlt momentan auch ganz aktuell die HIV-PrEP vermehrt an die Frau zu bringen, sozusagen. Mhm.
Behauptung Nummer 6. Wer HIV-positiv ist und gut behandelt wird, der kann das Virus nicht mehr weitergeben.
Das ist richtig. Wer unter der Nachweisgrenze ist, also das Virus im Blut nicht nachweisbar ist, der kann auch keinen anderen infizieren, egal auf welchem Weg.
Sagen Sie noch was zu U gleich U, das liest man schon mal in dem Kontext.
Ja, undetectable gleich untransmittable. Und das heißt, es kann keine Übertragung stattfinden.
Was nicht nachweisbar ist, kann auch nicht weitergegeben werden.
Genau. Und das ist eben auch ein Ansatz der Therapie. Das Ziel ist, quasi eine Prävention durch die Therapie auch zu machen. Also die Menschen, die mit HIV leben, unter der Nachweisgrenze sind, können keinen anstecken. Und auch damit macht man letztlich eine HIV-Prävention.
Und auch Kinder kriegen ist dann?
Auch Kinder kriegen ist kein Problem. Stillen ist auch möglich unter gewissen Umständen.
Mhm. Behauptung Nummer 7. Ein HIV-Test ist anonym und kostenlos im Gesundheitsamt möglich.
Richtig. Definitiv richtig. Und zwar nicht nur bei uns im Kreis Siegen-Wittgenstein, sondern das ist NRW-weit geregelt. Das heißt, grundsätzlich bekommt man in jedem Gesundheitsamt in Nordrhein-Westfalen kostenfrei und anonym ein HIV-Test-Angebot. Das ist geregelt über das Infektionsschutzgesetz.
Jetzt dürfen Sie beide noch ein Schlusswort formulieren. Irgendetwas, wo Sie sagen, das sollen die Zuhörer auf jeden Fall mitnehmen. Wenn sie nichts behalten, aber die eine Sache, die sollten sie im Kopf haben.
Also ich wünsche mir einen deutlich entspannteren Umgang mit HIV-Infektionen, mit HIV-positiven Menschen, eine Normalisierung in der Gesellschaft, in der ärztlichen Versorgungspraxis, bei bestimmten Infektionen einfach mal einen HIV-Test machen, einfach um zu gucken, ob es vielleicht das die Ursache ist. Ich wünsche mir, dass Menschen sich nicht wegen ihrer HIV-Infektion verstecken müssen oder davon nicht erzählen dürfen. Genau, also gut informierte Menschen wünsche ich mir.
Dem kann ich mich nur anschließen und ergänzen möchte ich da ganz gerne noch, dass HIV heute wirklich gut behandelbar ist mit einfachen Therapien, die nebenwirkungsarm sind. Und selbst wenn man die Diagnose HIV bekommt, das ist nicht das Todesurteil. Man kann genauso alt werden wie jeder andere auch.
Das macht ja auch Hoffnung. Vielen Dank an Sie beide, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben für dieses Gespräch und uns auch Einblicke in Ihre Arbeit gegeben haben. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch mehr erfahren möchten oder wenn Sie Fragen zum Thema haben, dann schauen Sie in die Shownotes. Dort verlinken wir Informationsangebote, Beratungsstellen und auch Anlaufpunkte in der Region. Für heute sage ich Tschüss und bis zur nächsten Folge. Machen Sie es gut.
Ja, vielen Dank, dass wir da sein durften.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Sie hörten Dispod, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.